Deutschlandfunk Hörspielmagazin.
Herzlich willkommen zum Hörspielmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Sabine Küchler. Unsere Themen: Woyzeck, das Hörspiel nach Georg Büchners Theatertext, wurde von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats gewählt. Was bringt der März? Unser Gastkritiker Dietrich Petzold präsentiert seine persönliche Auswahl. Wir stellen vor den Hörspielkomponisten Andreas Bick. Gendergerechtigkeit und Diversität im Hörspiel. Was ist eigentlich aus den Karlsruher Postulaten geworden, die bei den letzten ARD-Hörspieltagen formuliert wurden? Und schließlich noch ein Blick auf eine außergewöhnliche Klangkunstpremiere bei Deutschlandfunk Kultur. You will go away one day, but I will not. Das Hörspiel Woyzeck nach dem gleichnamigen Theaterstück von Georg Büchner beeindruckt im besonderen Maße als hochkonzentriertes und zur Konzentration zwingendes Kunstwerk. So hat es die Jury der Akademie der Darstellenden Künste formuliert und die österreichische Autorenproduktion zum Hörspiel des Monats gekürt. Stefan Webers Produktion wirke reduziert, aber in ihrer Gestaltung höchst effektiv und gerade dadurch umso eindringlicher und wirkmächtiger. Michael Langer stellt Ihnen das preisgekrönte Hörspiel vor.
Er ist ein interessanter Kasus. Woyzeck.
Jeder Mensch ist ein Abgrund. Es schwindelt einem, wenn man hinabsieht.
Es ist fürwahr ein besonderer Fall, Büchners fragmentgebliebenes Drama zu inszenieren. Woyzeck als Hörspiel. Dieser diffizilen Aufgabe hat sich der Schweizer Regisseur und Sounddesigner Stefan Weber erfolgreich angenommen.
Büchner hat mich eigentlich seit der Jugend begleitet. Ich kam irgendwie mit 20 das erste Mal mit Léonce und Lena in Kontakt und habe da ein Sounddesign gemacht für ein Theaterstück und habe dann irgendwie gemerkt, dass dieser Büchner so eine fantastische Kraft hat in der Sprache. Und das hat mich dann eigentlich ein Leben lang nie mehr wirklich losgelassen. Habe dann auf dem Theater auch einen Lenz dramatisiert. Also ein Freund von mir hat das dramatisiert und habe das dann inszeniert. Und die Genauigkeit der Sprache war eigentlich immer so, es war so wie ein Schwimmbecken, wo man so reinspringen konnte und sich in der Sprache von Herrn Büchner tummeln konnte. Und letztes Jahr hat der Markus Meyer, der jetzt auch den Woyzeck spielt, mich gefragt, ob ich denn vielleicht Lust hätte, einen Woyzeck zu machen. Und so sind wir dann zusammen in dieses Schwimmbecken gesprungen quasi und so ist dieser Woyzeck entstanden. Auch im Hinblick auf, sagen wir mal so, die Erde ist ein umgestürzter Hafen. Das ist für mich so ein Kernpunkt gewesen dann im Stück selber und deswegen hat man das dann auch als Prolog vorangestellt, dass man so eine Art, sag's ein bisschen pathetisch vielleicht jetzt, eine postapokalyptische Märchenatmosphäre schaffen kann und man dann sehr frei wird, auch in der Gestaltung, weil es eben Märchen ist und ein umgestürzter Hafen, wo sich das Ganze postapokalyptisch dann abspielt.
Es war einmal ein arm Kind und hat kein Vater und keine Mutter, war alles tot und war niemand mehr auf der Welt. Alles tot und es ist hingegangen und hat gärt Tag und Nacht. Und wie auf die Erd niemand mehr war, wollt's in Himmel gehen. Und der Mond guckte so freundlich an. Und wie es endlich zum Mond kam, war's ein Stück Faulholz. Und da ist es zur Sonne gegangen und wie es zur Sonne kam, war es eine verwelkte Sonnenblume. Und wie es zu den Sternen kam, waren es kleine goldene Mücken. Die waren angesteckt, wie der Neuntöter sie auf die Schlehen steckt. Und wie es wieder auf die Erd wollt, war die Erd ein umgestürzter Hafen und war ganz allein. Und da hat sich's hingesetzt und gärt. Und da sitzt es noch und ist ganz allein.
Großmutters vollkommen trostloses Märchen, das bei Büchner mittendrin und kurz vor der Mordszene steht, hat der Regisseur in künstlerischer Freiheit und doch mit berechtigtem Grund ganz an den Anfang seiner Hörspielinszenierung gesetzt, die überhaupt vom episodenhaften Charakter der Szenenfolge lebt.
Natürlich kommt das einem sehr entgegen. Und was ich aber versucht habe, auch in der Inszenierung, genau dieses Fragmentarische auch zu beleuchten. Das heißt, es gibt für die einzelnen Szenen nicht wirkliche Motive, sondern diese Szenen, die kommen so wie kleine Mosaiksteinchen, tauchen die auf und setzen sich so quasi in das Stück jeweils hinein. Und das erscheint mir doch auch sehr eine Parallele zu sein unserer heutigen Welt, die ich manchmal auch als sehr fragmentarisch empfinde und es deswegen der Büchner auch sehr aktuell gemacht hat.
Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Man müsst sehen. Man müsst greifen können mit Fäusten.
Was hast du, Franz? Du bist hirnwütig.
Eine Sünde. So dick und so breit. Es stinkt, dass man die Engelchen zum Himmel hinausräuchern könnte. Du hast einen roten Mund, Marie. Du bist so schön wie die Sünde. Kann die Todsünde so schön sein?
Zur berückenden Atmosphäre seiner bedächtigen Inszenierung trägt Stefan Webers tüfteliges Sounddesign ganz wesentlich bei, da es die Figuren in mitunter betörende Klangwelten taucht.
Es ist so, dass eben dadurch, dass dieser Prolog, diese Sterntaler-Geschichte eben schließt mit dem umgestürzten Hafen, habe ich mir dann überlegt, es sind da nicht mehr viele Leute auf der Welt. Sind diese fünf Leute, die man da sprechen hört, und da ist jeder für sich ganz allein. Und dann hat man ein gewisses Bild auch, wie könnte Einsamkeit oder Leere klingen, verbunden mit diesem Wasser, was immer und überall ein bisschen sintflutartig auch da wieder kommt. Und Wasser, Regen, Sturm, Einsamkeit, Lautsprecher in die Leere hinaus, das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, man muss Leere komponieren, Leere vertonen, Stille dann letztendlich auch.
Marie.
Was ist?
Marie, wir wollen gehen. Es ist Zeit.
Hoch hinaus?
Weiß ich's?
Michael Langer über das Hörspiel des Monats, Woyzeck nach dem gleichnamigen Theaterstück von Georg Büchner. Hier bei uns im Deutschlandfunk zu hören an diesem Samstag um 20.05 Uhr. Wir kommen zu den Hörspielpremieren im März. Unser Gastkritiker ist Dietrich Petzold und der hat sich diesmal vier aktuelle Produktionen genauer angehört.
Zunächst ein wunderbar wütender Politkrimi, Kesseltreiben. die sehr, na sagen wir mal, eigenartigen Vorgänge um die Übernahme der Energiesparte des französischen Unternehmens Alstom durch den US-Konzern General Electric im Jahre 2015 bilden den Hintergrund für die brillant erzählte fiktive Geschichte. Die französische Autorin Dominique Manotti, bei ihr heißen die beiden Konzerne Orstam und Power Energy, lässt uns mit der Figur der engagierten Ermittlerin Noria Ghosali an dem Versuch teilhaben, die immens verwirrten und verwirrenden Fäden aufzudröseln.
Wirtschaftsspionage ist ein ganz großes Thema für Geheimdienste.
Abwarten, was die amerikanische Notenbank...
Als zu Zeiten des Kalten Krieges...
In der Hörspielfassung von Ulrich Lampen, der auch Regie führt, werden die raffiniert gegeneinander verschnittenen Ebenen der vielschichtigen Handlung auch akustisch zu einem Vergnügen. Eine Erzählerin, großartig trocken, Imogen Kogge, strukturiert den Ablauf des Geschehens und bildet ein quasi dokumentarisches Gegengewicht zu den jeweils handelnden Figuren, die manchmal etwas plakativ, dafür aber prägnant erkennbar aus ihrer jeweiligen Motivation agierend in Szene gesetzt sind. Zusätzlich eingeschobene, mikrofonnahe innere Monologe, zum Beispiel des zur Mitwirkung am schmutzigen Deal verführten Orstom-Mitarbeiters Nicolas Barrault, erleichtern dem Hörer manchmal den Überblick. Leider wird bei diesen Selbstreflexionen jedoch die Chance vergeben, das komplizierte Verhältnis von persönlich schuldhaftem Verhalten und systembedingter Schweinerei genauer auszuleuchten.
Eine Schlacht, die von vornherein verloren ist. Braucht man gar nicht erst zu beginnen.
Die Handlung hier abrissartig darzustellen, würde den Intentionen der Regie wohl zuwiderlaufen. Der Hörer darf zunächst mal Vertrauen und Selbstvertrauen investieren, dass er anfangs vielleicht nicht Verstandenes irgendwann schon kapieren wird. Und gerade dies macht einen guten Teil des Vergnügens aus. Das Vergnügen allerdings würde sicherlich nicht wesentlich geschmälert, wäre der über weite Strecken ausgebreitete Soundteppich, Komposition Zeitblom, etwas weniger flauschig gestaltet. Die Qualität der Sprecher und die gewitzte Schnitttechnik ist allemal so gut, dass wir nicht ganz so vieler subkutaner Hilfestellungen bedürften.
Am frühen Nachmittag des 25. Februar hat Lapouche einen Ordner Simulationen geöffnet. Sie kopiert ihn, schaltet den Computer aus und verlässt das Büro.
Anmerkung am Rande: Was ein Zufall. Direkt nach dem Anhören der Rezensionsfassung dieses Hörspiels am 17. Februar berichtet mir Tagesschau.de unter der Überschrift Millionendeal, dass Alstom die Zugsparte des schwer angeschlagenen kanadischen Konzerns Bombardier kaufen wolle. Der voraussichtliche Preis läge in einer Spanne von 5,8 bis 6,1 Milliarden Euro. Nun ja, nennen wir den Milliardendeal halt Millionendeal. Auch fehle ja noch die Zustimmung der Europäischen Union. Der Krimi geht ganz gelassen weiter. Sie hören Kesseltreiben Teil 1 und 2 am 6. bzw. 13. März, jeweils 22.03 Uhr im SWR 2. Mit wunderbarer Ruhe und Geduld nähern sich in Sprache mein Stern Hölderlin hören Johanna Benrath und Ulrike Hage der späten, meist recht gering geschätzten Lyrik Friedrich Hölderlins. Dieser lebte nach seiner Entlassung aus dem Tübinger Universitätsklinikum bis zu seinem Tode 36 Jahre lang in der liebevollen Pflege der Familie Zimmer in Tübingen. Insbesondere in den letzten Lebensjahren schrieb er wieder zahlreiche Gedichte, nunmehr gemessen an der frühen Schaffensperiode oft recht schlicht wirkend, immer aber von gediegener Form. Diese unterschrieb er oft mit Scardanelli.
Die Linien des Lebens sind verschieden, wie Wege sind und wie der Berge Grenzen. Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden.
Das Hörspiel Sprache, mein Stern, spannt einen musikalischen Bogen, der das Textmaterial überwiegend kongenial einbettet. Am teilweise dezent präparierten Flügel findet die Komponistin Ulrike Hage ihre stilistischen Mittel hier überwiegend in einem minimalistisch reduzierten, quasi romantischen Umfeld. Es gelingt ihr jedoch immer wieder, wenn auch nicht immer, mit kleinen, unerwarteten Wendungen der Gefahr eines allzu gefälligen Illustrierens zu entkommen. es scheint, als habe Ulrike Hage teilweise auf die bereits aufgenommenen Texte improvisierend reagiert. Ein probates Verfahren, sind doch auch die Texte von tiefer Musikalität geprägt. Die vorzügliche Sprecherbesetzung mit Veronika Bachfischer, Robert Stadlober und Gerd Warmeling tut das ihre dazu, dass Sprache hier vor allem im Umgang mit Tempi und Pausen auch als musikalisch-klangliches Element zum Tragen kommt. Unbedingt erwähnt werden sollte noch die zweimal in einer Liedvertonung zu hörende Sopranistin Christina Andersson, deren meisterliches Können sich gerade darin beweist, dass sie ganz schlicht und höchst sensibel gestaltet.
Ist das das Jahr im Herbst hinuntereilet und immer da die Wolken uns umschweben.
Insgesamt eine Hörspielproduktion, die ohne jede Despektierlichkeit als liebevoll bezeichnet werden kann. Sie hören Sprache, mein Stern, Hölderlin hören, am 20.03. 22.04 Uhr im RBB Kultur. Völlig anders funktioniert der Umgang mit musikalischem Material in der Produktion Euer Beethoven, nur sie hielt mich zurück, von SWR 2. Helmut Oehring, renommierter Komponist, unter anderem zeitgenössischer Kammer- und Orchestermusik, hat das erschütternde Leiden Beethovens an seiner zunehmenden Ertaubung in ein beklemmendes Konglomerat heutiger Tonsprache und Klangkonstruktion übersetzt.
Nur sie, die Kunst, zielt mich zurück. Ach, es dünkte mir unmöglich, die Welt eher zu verlassen, bis ich das alles hervorgebracht, wozu ich mich aufgelegt fühlte. Und so fristete ich dieses elende Leben, wahrhaft elend, einen so reizbaren Körper, dass eine etwas schnelle Veränderung mich aus dem besten Zustande in den schlechtesten versetzen kann. Geduld, so heißt es, sie muss sich nun zur Führerin wählen.
Teilweise ist hier wohl auch Material aus Oehrings Produktion »Beethoven, der erlösende Fehler« verwendet, die erst im Juni dieses Jahres in der Bundeskunsthalle Bonn ihre Uraufführung erleben wird. Vielleicht erschließt sich ja dann in solch größerem Zusammenhang auch, warum hier über eine Länge von vollen 7 Minuten über Ferruccio Busoni sein Haus und seinen Flügel parliert wird. Jedenfalls aber ist für Hörer, die mit der Klangsprache heutiger Kammermusik vertraut sind oder sich an diese heranzutasten wagen, dieses aus zahllosen Fragmenten, darunter Textstücken aus Beethovens Briefen, den Konversationsheften und dem Heiligenstädter Testament, kollagierte Werk äußerst spannend zu hören. Nach 53 Minuten schnurrt schließlich das gesamte, teils sensible, teils brachiale Gebilde aus Sprach- und Klangfetzen, elektronischen und orchestralen Partikeln in einen 1,5 Minuten andauernden 2 Kilohertz Sinus-Tinnitus-Ton zusammen, stellvertretend für ein erschütterndes, akustisches Nichts. Sie hören Euer Beethoven von Helmut Oehring am 5.3. 22.03 Uhr im Hörspielstudio des SWR 2. Nun noch kurz zu einem akustischen Comicstrip. Manchmal scheint es ja, als sei der Mensch in unserer Gesellschaft Opfer eines technischen Defekts. Die Sendeantennen arbeiten mit voller Kraft, die Empfangsantennen scheinen abgeknickt. Jeder blubbert aus seiner Identitätsblase, keiner hört zu. Ausgerechnet in einer aberwitzig überzeichneten, comicartigen Groteske Bagageddon von Thilo Gose-Johann gelingt das Wunder. Anflüge von Vernunft entwickeln sich in der Begegnung eines schlicht gestrickten Wutbürgers und einer selbstsicheren Ökoaktivistin. Dies geschieht während der rasenden Fahrt auf einem zum Rennfahrungeheuer aufgemöbelten riesigen Braunkohlebagger, der eine Schneise der Verwüstung durchs Land zieht. Aufgeregte, sensationsgeile Journalistchen umflattern die begehrte Katastrophe.
Gerade sehen wir, wie sich ein circa 20 Jahre altes Mädchen aus den Trümmern des Baumhauses kämpft.
Sie hat nicht viel Zeit. Die Trümmer befinden sich längst in der Schaufel des Baggers. Oh Gott!
Wird sie nun durch die Luft geschleudert und im Stahlgetriebe zerfetzt? Jens, kannst du das Szenario beobachten?
Ja, sie wird hochgeschleudert und landet auf dem langen Gerüstarm des Stahlriesen. Ich glaube, sie ist unverletzt.
Bewegt sie sich denn, Jens?
Ja. Politiker tönen. Dazu muss ich ganz klar sagen.
Verehrter Herr Köpke, da muss ich mich gleich vehement gegen jede Form von Mitverantwortlichkeit verwehren. Aber ich gebe gern zu, beim Thema Terrorismus von links.
Es kracht und knallt aus allen Auspuffrohren.
Liebe Zuschauer, ein brutales Motorengeräusch hat eine schwarze Wolke verursacht, die uns wie eine Explosion aus dem Auspuff...
Offensichtlich wurde Gewerkschafter Horst Gatzke gerade aus dem Auspuff in die Windschutzscheibe unseres Teamwagens geschleudert.
Bis in die Schlussabsage hinein.
Tino, Große Johann, Dramaturgie, Nathalie, Charles. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2020.
Ein völlig überdrehter Bilderbogen. Urkomisch, vorzüglich gemacht. Und durch das irreale Gebilde schimmert schemenhaft das Abbild unserer real existierenden Gesellschaft. Baggageddon ist zu hören auf WDR 3 am 29. März.
Dietrich Petzold war das mit seinen aktuellen Hörspielempfehlungen. Immer wieder stellen wir Ihnen hier im Hörspielmagazin die Menschen hinter den Hörspielen vor. Zu diesen heimlichen Protagonisten der Gattung gehören natürlich auch die Hörspielkomponisten. Einer der kreativsten Köpfe der Hörspielmusik ist Andreas Bick. Nora Bauer stellt ihn vor.
Mein Vater hat, glaube ich, insgeheim, als er jung war, mit einer Musikerkarriere geliebäugelt und hat das dann aber sehr schnell als brotlose Kunst angesehen und mir das auch immer gesagt, dass das doch nichts wäre für mich. Und deswegen habe ich das immer eigentlich eher gegen so Widerstände dann irgendwann begonnen. Ich habe zwar vielleicht mal für ein Jahr Gitarrenunterricht gehabt, aber dann auch erst später mit 22 Jahren, glaube ich, oder sowas, habe ich versucht, noch Jazzmusik auf der Gitarre so ein bisschen zu studieren. Ansonsten habe ich mir eigentlich alles selber beigebracht.
Andreas Bick, Jahrgang 1964, ist heute vielfacher Preisträger für seine Hörspielkompositionen. Die Warnungen seines Vaters haben sich tatsächlich nicht bewahrheitet.
Parsivals Weg, ich weiß nicht, ob es das erste oder das zweite Hörspiel war, was ich jemals gemacht habe. Und da war die Idee, diesen ungewöhnlichen Text vor allem mit Windgeräuschen auszustatten.
Tankred Dosts Theatertext, auf dem dieses Hörstück basiert, trägt den Untertitel »Das wüste Land«. Parzival, im Wald aufgewachsen und total unwissend, macht sich auf der Suche nach Gott zum Gespött der feinen Leute, der Ritter und ihrer Damen. Das Suchen funktioniert für ihn nur als Kaputtschlagen. Irgendwo muss Gott doch zu finden sein. So hinterlässt er überall nur wüstes Land. Die Produktion erfolgte 2005 vom Deutschlandradio Kultur.
Ich hatte halt irgendwie 2-3 Jahre vorher eine Klangkomposition gemacht, die hieß Windscapes. Die hat dann auch einen von diesen Klangkunstpreisen gewonnen und da ging es darum, einzufangen, wie Wind spontan in der Natur Geräusche erzeugt. Vielleicht von der Wüste, also rieselnder Sand, der vom Wind in Gang gesetzt wird, bis zu Blätterrauschen oder ganz kleinen mikroskopischen Windgeräuschen. Und dann habe ich das noch ergänzt durch eine Kontrabassflöte, also viel Atmen, viel geräuschhaftes Blasen in das Instrument, sodass eigentlich im Grunde die ganze Hörspielmusik eigentlich nur aus so windartigen Geräuschen bestand.
Thorsten Held, Akustiker in einer Autofabrik, lebt ein ruhiges, konventionelles Leben mit Frau und Kind, gefangen in den Routinen seines Alltags. Eines Tages ergeht es ihm wie Chaplins Held in Modern Times. Seine Welt verselbstständigt sich, ihm wird alles zu viel, er kann keine Geräusche mehr ertragen. Die ganze Welt verwandelt sich in einen lärmenden Albtraum. Das Hörspiel wurde 2012 für den NDR produziert.
Es gab zum Beispiel eine Sequenz, wo wir gesagt haben, der Akustiker muss in seinem Automobilwerk, um an seinen Arbeitsplatz zu gelangen, muss er immer einen Code eingeben und klickt dann an so einem Zahlenfeld irgendwie Tasten. Und aus diesen Tasten wird dann irgendwann plötzlich eine Melodie von irgendeinem Song, den er vorher in der U-Bahn gehört hat, was ihn dann schon wieder total genervt hat, weil es zu laut war für ihn. Und so wird er halt dann von diesen Alltagsgeräuschen verfolgt und kann sie einfach nicht mehr aus seinem Kopf verbannen. Es sind halt diese überästhetisierten Geräusche, die den Akustiker verrückt machen.
Für Andreas Bick hat sich das Studio zu einem schützenden Ort entwickelt. Hier kann er Geräusche ausprobieren und modifizieren, kann absurden Klangideen nachhorchen. Ein Ort, an dem alles, was er im inneren Ohr wahrnimmt, einen sicheren Weg nach draußen finden kann. Bis zur völligen Auflösung eines Klangs.
Ich hatte immer Bühnenangst, als wir gespielt haben mit den Rockbands. Da haben mir immer die Knie geschlottert, wenn wir auf der Bühne standen. Und das Studio, das war so eine Hülle, in der man sich so eingraben konnte. Und das hat mich total fasziniert. Und dass man das dann auch noch mit dem Computer machen konnte und sehr komfortabel mit allen möglichen Klängen arbeiten konnte, das fand ich großartig. Da war dann ziemlich schnell klar für mich, dass das eigentlich mein Arbeitsplatz und meine Welt sein sollte. Was ich sehr oft probiere, ist, dass wir wirklich mit dem Mikrofon ganz, ganz nah rangehen, gar keinen Hall auf das Instrument tun und ganz leise Töne spielen, die vielleicht gerade noch so vom Rauschen in den Ton übergehen, so auch geräuschhafte Dinge in dem Instrument einfangen und die dann so zu montieren, dass daraus so eine Art von absichtsloser Fläche oder Textur entsteht. Solche Dinge funktionieren im Hörspiel immer sehr, sehr gut, weil sie sich gut mit der Sprache verbinden. Also sie konkurrieren nicht mit der Sprache und können trotzdem aber gewisse Räume öffnen, die sich dann halt auch mit den inhaltlichen Ansprüchen des Hörspiels verbinden.
Das Hörspiel Elsa entstand 2015 im SWR nach dem gleichnamigen Kinofilm. Dieser war vom SWR koproduziert worden. Es fehlten 13 Minuten, die die Weltgeschichte ändern und Millionen Menschenleben hätten retten können. Doch Adolf Hitler verließ die Kundgebung im Münchner Bürgerbräukeller an jenem 8. November 1939 zu früh. Johann Georg Elser wurde noch in derselben Nacht an der Grenze zur Schweiz verhaftet. Seine wundgescheuerten Knie haben ihn verraten. Der einsame Widerstandskämpfer hatte wochenlang nachts kniend eine Granitsäule im Bürgerbräukeller ausgehöhlt, um eine selbstgebaute Bombe in dieser Öffnung zu verbergen. Die Musik erzählt auch von Elsers Alleinsein.
Im Hörspiel haben wir die visuelle Ebene gar nicht und können dann mit den Tönen halt viel freier umgehen und müssen auch mehr Raum sozusagen gestalten oder lassen, um den Hörerinnen und Hörern auch die ganzen Assoziationen zu ermöglichen, die dann im Kopf stattfinden, weil man ja die Bilder nicht hat.
Vor allem hört man die Trauer ob der Sinnlosigkeit dieses Attentats, weil der Versuch zum Scheitern verurteilt war.
Die Musik hat beide Facetten. Also sie dient natürlich insofern, dass sie den Inhalt zur Geltung bringen soll, gestalten natürlich aber auch, weil die Musik im Hörspiel so eine auch tragende Rolle hat, weil es halt neben den Geräuschen halt und den Schauspielern halt irgendwie das dritte tragende Element ist, das ein Hörspiel ausgestaltet. Und die Wahl der Instrumente und die Überlegung, wo findet die Musik statt, wo setzt sie ein, wie lange klingt sie, welche Stimmung bringt sie rüber, das hat schon irgendwie einen wirklich sehr großen Einfluss auf das Hörspiel. Und das ist natürlich schon für mich, für meine Arbeit auch toll, weil man wirklich einen sehr großen Einfluss auf die Qualität eines Hörspiels hat.
Den engen Kontakt zur Literatur genießt Andreas Bick. Und plötzlich wird aus dem Geräusch wieder eine altbekannte Melodie.
Es Es gibt einen riesigen Vorteil bei der Hörspielmusik. Es ist einfach, dass die Hörspielmusik sehr oft mit Literatur zu tun hat und mit einfach sehr, sehr interessanten Texten. Weil das Hörspiel, das hat natürlich ein wesentlich kleineres Budget als eine Filmproduktion. Das ist ja irgendwie im Verhältnis von 1 zu 20. Man kann mehr Risiken, man kann mehr ungewöhnliche Dinge probieren. Deswegen hat die Hörspielmusik für mich, auch als Menschen, der sich für Literatur interessiert, einfach riesige Vorteile.
Nora Bauer über den Komponisten Andreas Beck. Ein außergewöhnliches Klangkunstprojekt gibt es in diesen Tagen im Programm von Deutschlandfunk Kultur zu entdecken. You will go away one day, but I will not, so der Titel, fragt mehr als 200 Jahre nach Humboldt nach den Möglichkeiten einer ästhetischen Naturerkenntnis. Ist uns ein solcher Zugang zur Natur überhaupt noch möglich? Anna Panknin über das Projekt.
Was sich hier im Hintergrund abspielt, ist ein kleiner Vorgeschmack auf ein ganz besonderes Hörerlebnis, das am 6. März im Deutschlandfunk Kulturpremiere haben wird. Und gleichzeitig auch ein akustischer Rückblick auf die außergewöhnliche Soundinstallation, die diesem Stück zugrunde liegt. Im Rahmen der Veranstaltung Natur nach Humboldt hatten die Besucher des Berliner Botanischen Gartens vom 24. Januar bis zum 16. Februar Gelegenheit, eine faszinierende 360-Grad-Klangausstellung zu erleben. You will go away one day, but I will not, so der Titel. Auf der Suche nach indigenen Namen der traditionell lateinisch benannten Pflanzen des Botanischen Gartens haben die Komponistin Lucrezia Dalt und die Künstlerin Maria Teresa Alves mit Naturklängen, Stimmen und Gesängen des tropischen Regenwaldes ein lebendiges 3D-Hörgemälde geschaffen. Mit Kopfhörern ausgerüstet konnte man durch das große Tropenhaus spazieren und dank einer speziellen Audiotechnik in individuelle Klangräume eintauchen. Die Idee zur Ausstellung und zum gleichnamigen Hörstück geht ebenfalls auf ein Gemälde zurück, wie uns Klangkunstredakteur Markus Gammel erzählt.
Also am Anfang des Projektes stand das Jahresthema der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Das heißt Naturgemälde und lehnt sich an das berühmte Gemälde der Anden von Humboldt, wo es eben um die Klimazonen geht, wo es eine erste Darstellung von Organismen in verschiedenen Höhenregionen, aber auch kulturellen Aspekten, Pflanzen und so weiter in so einer Art Querschnitt gibt. Und dazu kam das Jahresthema der Denkfabrik von Deutschland Radio. Das heißt, eine Welt 2.0 dekolonisiert euch. Und diese Schnittmenge gab es und dann gab es weitere Partner. Dann gab es bald den Botanischen Garten und das CTM-Festival und diese Kopfhörertechnologie Usomo, die eine virtuelle Audioerfahrung in Räumen ermöglicht. Dann kamen die beiden Künstlerinnen dazu, Maria Teresa Alves und Lucrezia Dalt. Und Maria Teresa Alves arbeitet schon lange mit einer Guarani-Community, einer Gemeinschaft von indigenen Menschen in Brasilien. Und ihr war aufgefallen, dass im Botanischen Garten die Pflanzen eben immer so Schilder haben mit lateinischen Namen. Und in diesen lateinischen Namen sind oft Namen von europäischen Forschern verewigt. Und sie wollte gerne die indigene Perspektive auf die Pflanzen stärken und uns auch nochmal hier in Europa zu Bewusstsein bringen und hat eben diese Guarani-Community gebeten, traditionelle Namen und zum Teil auch neue Namen zu benennen von diesen Pflanzen. Und das haben sie getan im Rahmen einer kleinen Zeremonie, auch mit Gesängen. Und diese Gesänge haben sie aufgenommen, nach Berlin geschickt und Lucrezia Dalt hat das dann angereichert mit weiteren Klängen, mit auch anderen Liedern aus der ganzen Welt, die sich mit Pflanzen beschäftigen und mit Field Recordings, mit Naturgeräuschen und daraus eben so eine dreidimensionale Hörerfahrung gemacht.
Für die Soundinstallation im Tropenhaus wurden die einzelnen Pflanzen mit zusätzlichen roten Schildchen ausgestattet, auf denen die indigenen Namensgebungen zu lesen waren. Die individuellen Besucherbewegungen steuerten dann das Klangerlebnis.
Sobald man sich so einem Schildchen nähert, merkt man, hier höre ich was. Also man hört ständig was, es gibt ständig so ein Atmo und auch verschiedene Ereignisse, kleine Insekten, die durchfliegen. Aber an diesen Schildern sind eben diese Stimmen platziert. Und wenn man sich dazu bewegt, merkt man, der Klang bleibt immer an dieser Stelle. Man kann den Kopf drehen, man kann sich wegbewegen, man wird da leiser. Man kommt dann auch noch in so kleine, sagen wir mal, Enklaven, wo ganz was anderes passiert, wo plötzlich das regnet oder wo plötzlich die ganze Atmo abreißt und ich mich in nochmal einer anderen Stimmenumgebung befinde. Das sind Stimmen von Menschen mit nicht-kolonialen Sprachen, die den Titel des Stückes wiedergeben, jeweils in ihrer Sprache. You will go away one day, but I will not. Also du wirst eines Tages fortgehen, aber ich nicht. Das ist tatsächlich Teil eines Namens, den die Guarani für eine bestimmte Pflanze vergeben haben. Und den haben sie genommen als Übertitel für das ganze Stück.
Pflanze, die starb und dabei den Namen eines gestreiften Tieres mit sich nahm.
Blatt von den Ufern des Sees, geboren aus totem Fisch.
Eines Tages siehst du mich in Weiß.
Kleines, dichtes, lang vergessenes Blattwerk.
Ich habe Wasser, aber ich bin zerbrechlich. Ich habe einen Geist.
Allein bin ich unter vielen. Ich werde immer süß sein.
Also auch damit gibt es so kleine Blasen in der räumlichen Erfahrung vor Ort. Und für die Radiofassung hat Lucrezia Dalt tatsächlich einen Rundgang durch ihre eigene Installation unternommen und den aufgenommen. Also als Hörerin am Radio geht man sozusagen virtuell durch das Truppenhaus, sieht es natürlich nicht, kann aber dafür umso mehr sich vorstellen von der Umgebung, die zu diesen Klängen gehören könnte.
Den Künstlerinnen geht es bei ihrer Arbeit nicht nur darum, an die verheerenden Folgen europäischer Kolonisation zu erinnern, es ist ihnen auch ein großes Anliegen, Aufmerksamkeit auf die heutige Situation der Indigenen in Brasilien zu lenken, die sich durch die drastischen Maßnahmen der Regierung Bolsonaros massiv verschlechtert hat.
Also gerade die Guarani-Gemeinschaft, die leben in einem Reservat, weit ab von der traditionellen Regenwaldwelt, mit der ihre Kultur verbunden ist. Und natürlich haben sie Erinnerungen und Traditionen, die noch damit in Verbindung stehen, aber sie sind eben abgeschnitten von dieser Quelle. Und sobald sie versuchen, für ihre Rechte einzutreten, wird ihnen in vielen Fällen Gewalt angetan. Also es gibt immer wieder Tote, ungeklärte Mordfälle, die man relativ leicht zum Teil auf die Regierung, zum Teil auf wirtschaftliche Interessen zurückführen kann in dieser Region. Das Stück ist ja kein historischer Flashback. Wir gehen ja nicht zurück in die Kolonialzeit, sondern wir wollen eigentlich nach vorne gehen in eine dekolonisierte Zeit, wo verschiedene Sichtweisen auf Natur gleichberechtigt nebeneinander stehen können. Wo eine wissenschaftliche, sehr systematische, europäisch geprägte Sichtweise neben einer indigenen, vielleicht mythisch geprägten oder mit anderen Formen von Wissen verbundenen Sichtweise steht. Und das ist, glaube ich, das, was man erleben kann in dem Hörstück. Es geht um den Blick nach vorne und es geht vor allem darum, in der Zukunft es besser zu machen.
Hier sei abschließend auch noch einmal auf die Zukunft verwiesen. Am 6. März um 0.05 Uhr können Sie You Will Go Away One Day, But I Will Not im Deutschlandfunk Kultur in der Sendung Klangkunst hören. Um dieses besondere 360-Grad-Sounderlebnis in allen Facetten genießen zu können, nehmen Sie doch Ihre Kopfhörer mit in den Urwald.
Anna Panknin über das Klangkunstprojekt You Will Go Away One Day, But I Will Not. Im vergangenen Herbst bei den ARD-Hörspieltagen in Karlsruhe war es plötzlich ein großes Thema. Wie halten wir es eigentlich in den Hörspielredaktionen ganz praktisch mit der Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern? Offen, aufgeklärt, politisch und ästhetisch progressiv, so geben wir uns gern. Aber wie weiblich ist das Hörspiel denn tatsächlich? Sarah Murenhoff erinnert an die Karlsruher Postulate.
Gebt ihr 100 Jahre.
So hat es Virginia Woolf 1929 in ihrem großen feministischen Essay »Ein Zimmer für sich allein« formuliert. 100 Jahre Zeit für schreibende Frauen. 100 Jahre, um die Rahmenbedingungen für Autorinnen derart zu verbessern, dass einer Frau, die so talentiert ist wie Shakespeare, nichts mehr im Wege steht. So die Hoffnung von Virginia Woolf vor 91 Jahren. Und so kann es klingen, wenn eine Frau heute ein Hörspiel schreibt.
Darf ich jetzt bitte meine Textcollage vortragen? Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss gleich die Kinder ins Bett bringen.
Hanna, Sie haben Kinder?
Der Storchschnabel hat sie mir gebracht. Meine Blumenkinder. Ich möchte eigentlich gar nicht darüber reden. Aber wir sind ja unter uns Frauen. Als ich die Lebensgefährtin von Raoul Hausmann war, Künstler, verheiratet mit einer anderen Frau, ein Kind, hatte ich in den 7 Jahren 2 Abtreibungen. Er wollte mich nie zu seiner Hauptfrau machen und ließ sich finanziell aushalten von mir.
Komisch. Ich denke auch immer, Kunst und Kind, das geht nur, wenn der Mann ganz da ist und eigentlich die traditionelle Rolle der Frau übernimmt. Der Künstlerin den Rücken freizuhalten.
Na, dann finden Sie mal einen Mann, dessen Ego das aushält, der dazu bereit ist, das, was Sie, Jenny, für Karl Marx geleistet haben, für eine Frau zu tun.
Nur Frauen sind zu hören in diesem Hörspiel von Annika von Trier, das der RBB 2019 produziert hat. In »Wer Wagenitz, der nichts gewinnt« unterhält sich die Autorin mit den Geistern von Jenny Marx, Bettine von Arnim und Hanna Höch darüber, wie eine Künstlerin den Produktionsbedingungen der Kunst standhalten kann.
Wir haben für Freiheit auf allen Gebieten gekämpft.
So wie Sie, Jenny und Bettine.
Der Kampf hört nie auf.
Revolution.
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 Von den 12 Hörspielen, die für den ARD-Hörspielpreis 2019 nominiert waren, war »Wer Wagenitz, der nichts gewinnt« eines von 3, das den sogenannten Bechdel-Test bestanden hat. Die Literatur- und Medienwissenschaftlerin Anja Maurischat hat alle 12 Hörspiele einem ersten Schnellcheck auf differenzierte Frauenfiguren unterzogen.
Und davon waren 6 nur von Männern, 4 von Frauen und 2 von gemischten Teams. Und das Interessante war halt, dass diesen Bechdel-Test, der halt danach fragt, ob in einem Film oder halt auch in einem Hörspiel es mindestens 2 Frauen gibt, ob die miteinander reden und ob sie über etwas anderes reden als ein Mann und auch, ob sie einen Namen haben, also eine etwas bedeutendere Rolle haben, nicht einfach nur eine Darstellerin als Mitarbeiterin im Abspann erscheinen oder die Frau mit dem tiefen Ausschnitt oder so. Und da fiel halt auf, dass alle 6 Hörspiele von Männern diesen Test nicht bestanden haben. Das Hauptproblem kann man ja auf diese einfache Formel bringen. Frauen werden erzählt im überwiegenden Falle und das in oft reduzierter, klischeehafter und diskriminierender Art und Weise und Männer erzählen.
Vielleicht geht der Mangel an differenzierten Frauenfiguren also auf eine unausgewogene Auftragslage zurück? Infolge der MeToo-Debatte war die Hörspielredaktion vom WDR so selbstkritisch einmal durchzuzählen und war bestürzt. In den Jahren 2014 bis 2018 gingen 217 Aufträge an Autoren und 44 an Autorinnen. Das heißt, 80% der Manuskripte wurden von Männern eingereicht. Bei der Regie war das Verhältnis ein bisschen besser. Da war der Schlüssel 2,5 Männer zu Frauen. Martina Müller-Wallraff, die Leiterin des Hörspielressorts vom WDR.
Es fängt damit an, dass im Moment, Bestand heute, wesentlich mehr Männer auf dem Markt sind als Frauen. Sowohl in der Regie als auch in der Autorenschaft. Das fängt damit an, dass unsere eigenen Kriterien gesteuert sind, Stereotypen unterliegen, dass wir uns zu wenig Mühe geben in der Auswahl und es wird viel zu wenig gesucht. Und das Problem ist, dass Frauen weniger forsch mit ihren Sachen nach vorne springen, weniger oft auch die Möglichkeit und die Gelegenheit haben, ihre Dinge anzubieten, weniger nassforsch sind in der Darstellung ihrer eigenen Kompetenzen oder ihres Wissens. Also das ist jetzt natürlich zugespitzt und natürlich klingt das jetzt auch wieder wie ein Klischee. Aber es ist tatsächlich empirisch belastbar. Und das ist die Erfahrung, die wir selber gemacht haben mit unserem eigenen Programm.
Wie weiblich ist der Kulturbetrieb? War die Frage, die dem Thementag zugrunde lag, den WDR-Hörspielleiterin Martina Müller-Wallraff bei den ARD-Hörspieltagen in Karlsruhe im November 2019 initiiert hat. Einen Tag lang wurde diskutiert. Über Geschlechterrollen und Stereotype, über die Chancen von Frauen im Kulturbetrieb, über die Verteilung von öffentlich-rechtlichen Geldern, die zwar paritätisch eingezahlt werden, aber offenbar bei Aufträgen nicht paritätisch verteilt werden. Eines war klar, das muss sich ändern. Das Ergebnis dieses Thementags sind also ganz klare Forderungen. Die Karlsruher Postulate.
Wir brauchen eine Revolution des Geschlechterverhältnisses. Nicht zuletzt auf unseren Bildschirmen, in unseren Lautsprechern und Kopfhörern und an den verantwortlichen Stellen dahinter. Es geht um das Recht, sich selbst erzählen zu können. Wir brauchen diese Revolution jetzt, damit die Gleichberechtigung von Männern und Frauen gemäß Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz endlich Wirklichkeit wird.
Wir fordern
paritätische Spielpläne,
gleichen Lohn und gleiche Honorare für gleiche Arbeit,
flexiblere Arbeitsbedingungen im Hinblick auf Familienaufgaben und mehr Umsicht bei Mehrfachbelastungen,
mehr Mut zu Diversität, mehr Mut zum Risiko, mehr Mut zu radikalen Prozessen,
mindestens 50% Frauenjurys in den nächsten 25 Jahren.
Wir verpflichten uns,
Diversität als Qualitätskriterium anzuwenden.
Autorinnen und Regisseurinnen aktiv zu scouten in Communities außerhalb der eigenen Blase.
Frauen für Aufträge aktiv anzusprechen, zu animieren und zu unterstützen.
Rein weiblich besetzte Teams zu unterstützen.
Selbstreflexiv zu sein.
Eigene Vorurteile und Vorbehalte zu erkennen, eigene Stereotype und Muster zu identifizieren und zu durchbrechen.
Radikale Zeichen zu setzen.
Genau das hat die Hörspielredaktion vom WDR jetzt beschlossen. Martina Müller-Wallraff.
Alles, was wir jetzt einkaufen zur Produktion als Hörspiel, ist ab sofort paritätisch. Das heißt, jeder Mann als Autor erfordert eine andere Produktion mit einer Frau als Autorin. Das ist insofern mühsam, als man wirklich Fantasie entwickeln muss. Das heißt aber auch, dass man in unangenehme Gespräche gehen muss. Das heißt, dass man Autoren, mit denen man vielleicht schon seit 10 Jahren zusammenarbeitet, mal anbieten muss. Hast du schon mal drüber nachgedacht, das mit einer Frau zusammenzumachen? Das geht nicht einfach und das hat auch was zu tun mit, ja, wir sind doch alle eitel, es geht hier um, wer hat's erfunden? Ne? Und da jetzt plötzlich zu sagen, wir bilden Tandems, es geht nicht mehr darum, dass es ein Genie gibt, das alles erfindet und dass ich das hinterher in den Bucheinband schreiben kann, sondern es geht darum, dass wir auch tatsächlich die Erzählweisen verändern.
Aktiv nach Frauen suchen, heißt das für die Redaktionen, was Autorinnen und Regisseurinnen, aber auch was die Stoffe und Frauenfiguren angeht.
Zu meinem redaktionellen Verhalten gehört es schon inzwischen dazu, dass ich auch die Frage stelle, ist das wirklich ein Mann oder ist diese Rolle vielleicht umschreibbar auf eine Frau? Und was passiert mit deinem Stück, wenn diese Rolle eine Frau spielt?
Neben dem WDR haben sich auch die Hörspielredaktionen vom BR und von Deutschlandfunk Kultur dazu bekannt, Aufträge ab sofort paritätisch zu vergeben. Auch wenn das anfangs gar nicht so einfach ist, weil Frauen zu einem überwiegenden Teil immer noch diejenigen sind, an denen der Hauptteil der Sorgearbeit für die Familie hängt. Weil es ihnen schwerer fällt, einen Regieauftrag über mehrere Wochen in einer anderen Stadt anzunehmen. Weil weibliche Autorschaft noch keine so lange und bekannte Tradition hat. Weil laut werden und sich in den Vordergrund drängen immer noch eher Männern zugestanden wird und sich Stereotype selbstverständlich in den Kulturbereich forttragen. Bei Frauen genauso wie bei Männern. Die Ich-Bezogenheit im Kunstbetrieb, der Geniekult, ist eines der Probleme. So sieht es auch die Medienwissenschaftlerin Anja Mauruschat, die beim Thementag in Karlsruhe den Eröffnungsvortrag gehalten hat.
Ich bin sehr dafür, dass Frauen sich mehr zutrauen, selbstbewusster auftreten. Das ist natürlich auch mit Scheitern verbunden. Das ist nicht einfach, sich hinzustellen und versuchen, sich durchzusetzen. Und natürlich kann es auch der leichtere Weg sein, wenn man sagt, ach, ich probiere es gar nicht erst, dann kann ich nicht scheitern. Also insofern ist es schon auch eine Forderung an Frauen, sich den Teil der Welt zu nehmen und das so lange zu tun, bis sie ihn kriegen, auch wenn sie dabei immer wieder scheitern. Andererseits ist natürlich, finde ich, diesen Geniekult durchaus veraltet und nicht der Zeit angemessen in dieser komplexen Welt, in der wir leben, in der es halt um wirklich Kollaboration, Zusammenarbeit geht, Teamwork, ist es etwas, was nicht weiter gefördert werden sollte, meiner Meinung nach.
Ein Jahrhundert Zeit hat uns Virginia Woolf 1929 gegeben. Bis 2029 sind es noch 9 Jahre.
Sarah Murrenhoff über Gendergerechtigkeit und Diversität in der Hörspielszene. Und das war's für heute hier vom Hörspiel im Deutschlandfunk. Für Ihr Interesse dankt Sabine Küchler.